SWR 2 Zeitgenossen.
Willkommen hier im Studio, Cornelius Meister. Sie bringen sozusagen die Frische des Tages mit herein, denn wie immer sind Sie auch zu diesem Termin mit dem Fahrrad gekommen, wie jeden Tag, auch zur Oper?
Ja, das stimmt tatsächlich und ich bin sehr gerne hier. Stuttgart hat ja den Ruf, dass man dort kaum Fahrrad fahren könnte, aber das stimmt nicht. Denn tatsächlich freue ich mich täglich, mein Fahrrad zu benutzen.
Und das aus der Halbhöhenlage dann herunter in den Kessel, das heißt aber auch am Abend geht es wieder andersrum hoch.
Auch von überall, also über die Fildern am Wochenende, dann zu unserer Probebühne durch den Schlossgarten in den Norden. Man kann schon fahren, man muss halt die Strecken ganz gut kennen und man muss sich die Wege ein bisschen suchen ab und zu.
Also laufen, schwimmen, Kanu fahren, Bergsteigen und campen mit der Familie im Urlaub, das klingt nach ganz vielen Aktivitäten im Freien. Ist das der wichtige Ausgleich zur Arbeit des Dirigenten? Meistens in geschlossenen Räumen, meistens dann auch noch ohne Tageslicht?
Ausgleich würde ich es vielleicht nicht nennen, denn das klänge so, als wenn mir beim Dirigieren irgendwas fehlte. Das ist nicht so. Eher eigentlich eine schöne Ergänzung. Und naja, also wenn ich Beethovens Pastoralsymphonie dirigiere, dann bin ich ja in der Natur während des Musizierens. Und ab und zu bin ich dann halt eben auch real in der Natur.
Körperlich meinte ich das als Ausgleich.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall geht es auch wieder ins Studierzimmer sozusagen nach unserem Gespräch, nämlich zu einer Probe mit dem Staatsorchester Stuttgart. Dessen Generalmusikdirektor sind Sie seit 2018. Und darüber wollen wir natürlich hier sprechen. Über Aktuelles, aber auch über Ihre Karriere. Bis heute mit nur 41 Jahren. Muss man immer noch betonen.
Ja, aber Schubert und Mozart waren schon gestorben in meinem Alter. Also ich bin hoffentlich noch nicht in meiner Spätphase, aber man weiß es ja leider nie.
So, und darüber wollen wir natürlich auch sprechen, nämlich das, was Künstler und Künstlerinnen in den letzten anderthalb Jahren aus dem Tritt gebracht hat, nämlich Pandemie und Lockdown. Es ist die erste Spielzeit wieder vor Publikum und zumindest im Land Baden-Württemberg. Wie fühlt sich das an?
Großartig, um es mit einem Wort zu sagen. Allerdings hatten wir ja an der Staatsoper und beim Staatsorchester Stuttgart das Glück, dass wir ja keinen Tag in den letzten anderthalb Jahren wirklich pausieren mussten. Wir haben ja täglich geprobt, wir haben sehr viel Online-Formate gehabt. Wir hatten auch im Juni und Juli 2020 diese, ja, man kann vielleicht schon sagen, legendäre Reihe der Beethoven-Symphonien, sämtlicher Beethoven-Symphonien mit Ausnahme der 9., weil wir Chor noch nicht auf die Bühne bringen konnten. Bei der wir anfangs von 99 Zuschauerinnen und Zuschauern gespielt haben, von morgens bis abends durchgängig. Also wir hatten keine Pause, aber natürlich freuen wir uns sehr, dass wir nun eben Werke wie Rheingold oder auch Mozart-Symphonien oder auch Rosenkavalier eben mit vollem Orchester spielen können.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Monate, die hinter uns liegen, da haben Sie ja auch persönlich sehr viel organisiert, also Stichwort Balkonkonzerte, Sie sind in Krankenhäuser gegangen, Sie haben sich zu Wort gemeldet und die Corona-Politik der Schließung auch ganz scharf kritisiert, so werden wir die Welt nicht retten, hieß es in einem offenen Brief im Herbst letzten Jahres. Ihr Markenzeichen ist eigentlich das Lächeln, aber das klang dann doch schon etwas wütend.
Das war eine Reaktion im November 2020. Ich habe niemals kritisiert, dass man nicht hell sehen könne. Also selbstverständlich, man weiß nicht, wie eine Epidemie sich entwickelt. Das habe ich niemals kritisiert. Nein, was ich kritisiert habe, ist der Stellenwert der Kultur und die Notwendigkeit, dass Menschen eben zu essen haben, zu trinken haben, ein Bett haben, aber eben auch als Mensch, als Kulturmensch wirklich Futter bekommen, dass das in den Hintergrund gerückt ist. Und das ist mir auch jetzt ganz, ganz wichtig, denn ich glaube, es ist noch nicht wieder alles rosarot in dieser Hinsicht.
Also das Leben mit der Kultur, das ist, glaube ich, Ihr Thema. Und in diesem Bereich, im Kulturleben, haben Sie ja auch schon Geschichte geschrieben, das muss man so sagen. Sie waren 2005 der jüngste Generalmusikdirektor Deutschlands. Ist das immer noch so oder hat man Ihnen den Titel schon streitig gemacht?
Wahrscheinlich ist das immer noch so. Aber gut, was bedeutet das schon, nicht?
Naja, also sie haben sich sozusagen ins Geschichtsbuch eingetragen. Das war am Theater Heidelberg. Sie sind ein bisschen früher dran als andere, ne? Darf man so sagen. Und jetzt kommt das berühmte Stichwort Cornelius Meister. Zu Mozarts Zeiten, den Sie ja auch schon anführten, nannte man es Wunderkind. Heute sagt man hochbegabt. Sie gehören zu den Hochbegabten. Was ist die wichtigste Erinnerung in diesem Zusammenhang, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?
Ich hatte sicherlich ein unglaubliches Glück, dass eben meine Eltern ja nun beide Musiker sind. Meine Mutter lebt noch, mein Vater ist schon vor einiger Zeit gestorben. Aber wir haben zu Hause eben Musik als etwas ganz Selbstverständliches erlebt. Wir hatten natürlich einen Flügel auch zu Hause, der wurde benutzt, wie andere vielleicht ein Teil der Familie irgendwie so einfach bei sich haben im Wohnzimmer. Und auch in meinem Ohr sind Klänge, seitdem ich denken kann. Das hat mir natürlich eine ganz andere Ausgangssituation verschafft als vielen, vielen anderen Menschen, die vielleicht mit 8 oder 10 oder 12 Jahren zum allerersten Mal dann zu einem Instrumentalunterricht gehen, einmal pro Woche.
Ihr Vater war ja auch Ihr erster Lehrer sozusagen.
Eigentlich mein
Mutter
einziger
auch,
Klavierlehrer, ja? Zusammen also, mit meiner Mutter.
Konrad Meister war ja auch Professor an der Musikhochschule in Hannover, Ihre Mutter Klavierlehrerin. Sie haben einen 17 Jahre älteren Halbbruder, auch der ist schon mit 26 Klavierprofessor gewesen und ist heute noch Präsident der Mannheimer Hochschule. Also dieses Gen des Begabten und in Ihrem Fall des Hochbegabten liegt so ein bisschen in der Familie, ist ja dann auch mehr als das Musizieren, oder? Wie ist das?
Tatsächlich ging es bei uns beim Musizieren vor allem immer um die Freude am gemeinsamen Tun. Sowohl mein Bruder wie auch ich haben mit meinem Vater viele Stunden vierhändig gespielt. Und zwar alles Mögliche, also von Schubert-Tänzen über Beethoven-Sinfonien. Im Bruckner-Jahr 1996, erinnere ich mich, haben wir tatsächlich alle Bruckner-Sinfonien einfach privat für uns, mein Vater und ich, zu Hause am Klavier gespielt, weil wir einen solch großen Spaß dran hatten. Und meine Großmutter wiederum, die war schon 1897 geboren, eine Wienerin, die auch in hohem Alter, also sie ist 98 Jahre alt geworden, immer mit Hut gekleidet kam. Wenn ich ungarische Tänze gespielt habe oder ungarische Rhapsodien von Franz Liszt, dann ist sie mit, ich weiß nicht, vielleicht 92, 93 Jahren auf dem Sofa in eine elektrisierende Tanzstimmung verfallen, weil das einfach Musik war, die sie auch aus ihrer Jugend ja kannte. Franz Liszt war ja nur wenige Jahre vor ihrer Geburt gestorben. Das sind so Eindrücke, die mich irgendwie nicht nur als Musiker geprägt haben.
Vielleicht erinnern Sie sich auch, dass es eine Langzeitstudie von Ihnen und drei weiteren, sie hieß die Sendung Helle Köpfe, gab. Ja, ja. Das war, glaube ich, eine Sendung des BR. Da wurden Sie über 15 Jahre lang begleitet. Und dann sieht man Sie, ein kleiner Junge, sehr selbstbewusst, sitzt am Klavier. Vater und Mutter sind schon ganz zufrieden mit seinen Leistungen auf die Frage des Reporters hin. Aber er könnte mehr üben, heißt es dann im Teenageralter. Also wie viel Druck lastet denn auch auf einem hochbegabten Kind?
Nein, Druck glücklicherweise gar nicht. Ich erlebe das jetzt manchmal, wenn ich 20, 30 Jahre jüngere kennenlerne, Musikerinnen und Musiker, die mir vielleicht vorgestellt werden als die ganz großen neuen internationalen Größen. Also ich hätte die Möglichkeit, jetzt jemanden zu entdecken. So. Tatsächlich schaue ich mir immer sehr genau an, in welchem Umfeld wächst jemand auf. Also wenn ich den Eindruck habe, da sind eigentlich Eltern, die ihre eigenen Wünsche auf das Kind projizieren und das Kind nicht im Mittelpunkt steht, dann mag ich das ehrlich gesagt gar nicht. Also ein Kind, was musiziert, muss so gefördert werden, dass es immer glücklich ist beim Musizieren, egal ob es das später mal zu seinem Hauptberuf macht oder aber als lebenslanges Hobby behält, das muss immer das Ziel sein.
Bei dieser Sendung, den Hellen Köpfen, sieht man auch neben dem Klavier stehend ein kleines Mädchen, ganz stolz die Geige im Arm halten.
Ja, ihre meine Schwester
Gabriele. Kleine Schwester Gabriele. Die ist nicht Musikerin geworden, sondern Journalistin. Ist das ein Fall für den Familientherapeut?
Oh, im Gegenteil. Ich bin sehr glücklich, dass in meiner Familie unterschiedlichste Professionen gelebt werden.
Also es ist ihr nicht vergällt worden, die Musik?
Nein, und sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass jemand eben ja zeitlebens Freude an der Musik hat. Sie hat nach wie vor ihre Geige, wenngleich sie es nicht als ihren Hauptberuf ergriffen hat.
Also das Klavier war eigentlich Ihr Instrument, Cornelius Meister, aber Sie haben es auch studiert und zwar schon in jungen Jahren. Sie haben mit der mittleren Reife abgeschlossen, die Schule, und dann gab es das Klavierstudium, aber auch parallel dazu
Dirigierstudium.
Das Dirigierstudium. Das heißt also, die Entscheidung war schon sehr früh getroffen. Was hat Sie da so fasziniert?
Am Dirigieren fasziniert mich nach wie vor die Möglichkeit, mit anderen Musik zu machen. Als Pianist kann ich Kammermusik spielen, was ich auch sehr gerne tue. Ich kann als Solist mit Orchester spielen. Ich bin ja auch verschiedentlich auf der Bühne sowohl Pianist, Solist wie auch Dirigent gleichzeitig gewesen, was auch eine sehr schöne Erfahrung ist. Aber tatsächlich die Möglichkeit, Opern aufzuführen oder eine Bruckner-Symphonie aufzuführen, habe ich als Pianist eben nicht. Und deswegen ist nach wie vor das Klavierspielen und das Dirigieren etwas, was sich sehr gut ergänzt. Und Musizieren ist für mich eben, das ist Musik, aber es ist immer auch etwas sehr Schönes, Gemeinsames mit anderen Menschen.
Sie haben dann 2001 schon debütiert an der Hamburger Oper. Und dann kommt eine Zeit mit vielen Assistenzen. Ich greife jetzt mal einer raus und auch mal ein paar andere Stationen dann Ihres Werdeganges. Man sieht Sie 2004 in Bayreuth.
Ja.
Was war da ausschlaggebend? Pierre Boulez, der nochmal für einen Parsival nach Bayreuth zurückgekehrt ist. Christoph Schlingensief, der diesen Parsival inszeniert hat.
Gut, mit Bayreuth verbindet mich eine sehr lange Beziehung. 1998 kam ich als Stipendiat dorthin, habe zum ersten Mal diese einzigartige Akustik erlebt. Und blieb dann eben den Bayreuther Festspielen verbunden, auch durch die Assistenz 2004 bei Pierre Boulez. Ich könnte mir heute nicht vorstellen, Wagner selber aufzuführen ohne diese Bayreuther Erfahrungen. Denn wir dürfen nicht vergessen, Richard Wagner war Komponist, aber halt nicht nur. Er war ja nun auch Bauherr und hat das, was er in seinem Ohr gehört hat, umgesetzt in architektonische Zeichnungen, wenn ich das mal ein bisschen vereinfacht sagen darf. So. Und gleichzeitig war er auch Dichter. Also er war wirklich jemand, der ein großes Interesse über das Notenschreiben hinaus hatte. Und das zu begreifen und zwar auch richtig zu sehen, dort zu sein, anzufassen, hat mir sehr, sehr viel geholfen, um seine Opern dann selber auch aufzuführen.
Das heißt also, Wagner ist schon so ein roter Faden in Ihrem Leben. Weil es geht ja in Heidelberg weiter, ne? Also auch im Jahre 2004. Sie erinnern sich ans Probehörspiel.
Tannhäuser dort, ja.
Da, wie gesagt, haben Sie das Orchester überzeugt, weil man hatte doch so ein paar Fragezeichen. 24 ist der junge Mann, der sich da bewirbt. Kann der das? Also als Dirigent haben Sie da mit Bravour bestanden und wurden es dann ja auch. Aber Arbeit an so einem Theater heißt ja auch Teamarbeit. Ja. Intendant war Peter Spuhler, Dramaturg Bernd Feuchner, den viele ja als Chefredakteur der Opernwelt kennen. Ja. Das waren ja auch neue Erfahrungen und das für einen 24-Jährigen. Also nochmal, jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands.
Manchmal kommen ja glückliche Konstellationen zusammen. Wenn einerseits eine Neugier gepaart ist mit aber doch unterschiedlichsten Lebenserfahrungen. Und tatsächlich hatten wir alle ja doch in gewisser Hinsicht große Theatererfahrung, aber in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Also um Bernd Feuchner zu nehmen, Sie haben es angesprochen, er war derjenige, der möglicherweise mit die meisten Opernproduktionen überhaupt gesehen hatte durch seine Tätigkeit als Chefredakteur der Zeitschrift Die Opernwelt. Also wenn man mit ihm sprach über Stücke, dann konnte er aus dem Gedächtnis 10, 12, 15, 20 verschiedene Inszenierungsansätze referieren. Das ist sehr beeindruckend. Deswegen war das tatsächlich eine sehr, sehr glückliche Zeit.
Nicht vergessen will ich, dass Sie auch dort die Liebe Ihres Lebens gefunden haben. Es wurde auch 2006 geheiratet. In der Rikscha, auch das ein kein Zufall, oder?
Bis 2012 war ich sogar dort am Theater- und Philharmonischen Orchester. Und meine liebe Frau Katharina, wir hatten uns vorher schon kennengelernt, aber 2006 dann tatsächlich eben in Heidelberg in der Peterskirche geheiratet. Ein wunderschönes Fest. Wir sprechen oft darüber, weil damals, es wurde deutlich, wie sehr das Theater in der Stadtgesellschaft verankert ist. Es kamen Menschen aus unterschiedlichsten Gegenden der Stadt, Theaterbesucherinnen, Besucher, andere Menschen, die vielleicht einfach Lust hatten, dabei zu sein. Es war eine wirklich sehr, sehr persönliche, sehr schöne Feier, die irgendwie einmal mehr zeigt, sozusagen, dass Kultur auch Menschen zusammenbringen kann.
Das hatte aber auch mit Ihrer Person zu tun, weil Sie haben ja da in Heidelberg ein sozusagen Opernfeuer entfacht. Also Menschen kamen in die Oper, die es vorher nicht getan haben, und die Begeisterung schlug also hohe Wogen. Wie haben Sie das gemacht?
Nur indem alle genau das als Ziel hatten. Man darf nicht vergessen, Heidelberg hatte ja über Jahrzehnte hinweg auch mit Mario Venzago als Dirigenten zum Beispiel wirklich einen hervorragenden Ruf. Und als ich dort die Möglichkeit hatte, dorthin zu gehen, sagte ein erfahrener Dirigentenkollege zu mir: Heidelberg hat einen guten Namen. Und ja, er hatte recht, man kam gerne. Und wiederum diejenigen, die zusammen etwas kreiert haben, hatten eben dieses Feuer, dass sie etwas ganz Besonderes erreichen wollten. Und das ist eigentlich nach wie vor das, was mich überall, wo es mich hingezogen hat, immer angetrieben hat, dass ich zusammen mit anderen, die das gleiche Feuer hatten, etwas versucht hat. Habe. Manchmal hat es funktioniert, manchmal sind wir auch gescheitert, das gehört auch dazu, aber wir waren, glaube ich, nie gleichgültig der Sache gegenüber.
Sie haben Heidelberg dann aber verlassen für Wien. Chefdirigent des ORF Radiosinfonieorchesters wurden Sie. War es Wien? War es die Aufgabe? War es beides?
Veränderung ist ja die Basis für jegliche Kunst, wenn ich das so allgemein formulieren darf. Das heißt nicht, dass man flatterhaft sein sollte. Und ich glaube auch, dass sich vieles überhaupt erst im Laufe von Jahren erreichen lässt. Und deswegen ist es bei uns Dirigenten ganz normal und ich glaube auch ganz sinnvoll, dass unsere Verträge eben auf Zeit sind. Wien wiederum, ja gut, darüber muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das
alleine
für jeden
schon die
Musiker,
Oma, oder?
Wien ein großes Ziel ist, ja.
Und für Sie persönlich dann nochmal doppelt und dreifach.
Ja.
Ja, aber dann kommt auch so eine Phase, wo Sie wirklich, ich sage es jetzt mal, sammeln. Also die großen Orchester, natürlich auch die Orte, also klar, Hamburg, Berlin, München, aber dann Royal Opera House, Kopenhagen, Covent Garden, natürlich San Francisco, natürlich die Met, natürlich auch Japan. Sie sind und glaube ich immer noch Gastdirigent. Jetzt müssen Sie mir helfen. Das
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra. Ich bin inzwischen nicht mehr ständiger Gastdirigent. Das habe ich aufgegeben, aber nach wie vor sind wir eng miteinander verbunden, was mir auch sehr wichtig ist. Also ich bin sehr, sehr gerne in Tokio und in Japan.
Und ein Orchester, was ich vom Namen her schon immer so schön finde, ich hoffe, ich kriege es jetzt italienisch richtig raus: Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma.
Ui! Sie könnten bei der RAI arbeiten.
Ja. In einem anderen Leben. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein Who is Who überall und offensichtlich auch immer wieder gern gesehener Gast. Aber dann kommt dann doch das Jahr 2018.
Ja.
Und Cornelius Meister kommt nach Stuttgart.
Mhm.
Stuttgart, das älteste Dreispartenhaus Europas, vermutlich sogar der Welt. Sechsmal jetzt Opernhaus des Jahres, von nationalen und internationalen Kritikern gewählt. Und das Winterbayreuth. Soll ich weitermachen oder sagen Sie mir jetzt, warum es Stuttgart sein musste?
Naja, das Schlimme ist ja, man kann sich auf vergangenen Erfolgen nicht ausruhen, nicht? Ja, sicherlich war das mit ein Grund, warum ich mich nicht lange habe bitten lassen müssen, als das Angebot kam, diese wirklich beeindruckende Geschichte, auf die das Haus in Stuttgart zurückblicken kann. Aber besonders wichtig war auch da wieder, ich habe den Eindruck, dass ich mit dem Staatsorchester Stuttgart, mit dem Staatsopernchor, mit Viktor Schoner als Intendant, mit einem unglaublich, also höchst professionell, aber gleichzeitig frisch gebliebenen Team hier tatsächlich gemeinsam etwas erreichen kann. Das ist eigentlich das, was, also diese Frage habe ich mir immer gestellt, bevor ich irgendwo Ja gesagt habe.
Also das Team ist natürlich Opernintendant Viktor Schoner, geschäftsführender Intendant Marc-Oliver Hendricks, Tamas Stetrich, Ballettintendant und Burkhard C. Kosminski, Schauspielintendant. Und da gehören Sie jetzt mit ins Team. Also dieser Teamplayer, wie wichtig ist das heute als GMD?
Dieses Stuttgarter Modell mit den vier Intendanten ist ja tatsächlich einzigartig. Und darin liegt ja schon dieser Teamgedanke begründet, der in Stuttgart seit langer Zeit gelebt wird. Ich habe einen großen Spaß daran, tatsächlich mit den Intendanten der anderen Sparten, weil sie eben so interessiert sind, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, einen sehr engen Kontakt zu pflegen. Ich gehe sehr gerne auch ins Schauspiel und Burkhard Kosminski wiederum. Wir haben ja auch schon gerade vor anderthalb Jahren ein vielbeachtetes Projekt zusammen auf die Bühne gebracht, als wir einen sogenannten Parcours durchs Haus gestaltet haben. Er hat die konzeptionelle Seite verantwortet, ich war für die musikalische verantwortlich. Also da gibt es einen sehr, sehr engen Austausch. Auch da wieder, also ich könnte mir nicht vorstellen, als Musiker bloß auf sozusagen schwarze Pünktchen auf einem weißen Blatt Papier beschränkt zu sein.
Wie geht das mit Teamwork, wenn wir jetzt mal an die Arbeit mit dem Orchester denken? Da werden Sie auch zitiert mit Aussagen, ich gebe mich nicht mit Halbheiten zufrieden, man kommt vorbereitet in die Probe. Daraus leitet dann der Rezensent ab, hier ist einer autoritär. So, geht überhaupt Teamarbeit im Orchester oder ist es nicht tatsächlich der da vorne, der den Takt angibt? Und muss es nicht so sein?
Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einer Orchesterprobe und beispielsweise einer Bundestagsdebatte. Das ist der Faktor Zeit. In einer Orchesterprobe, die Musik geht weiter und wir haben schlichtweg keine Möglichkeit zu diskutieren, während wir musizieren. Und auch, wir wissen, die Aufführung findet an dem und dem Tag um diese Uhrzeit statt und dann wird, wie wir sagen, der Lappen hochgehen, der Vorhang geht auf und die Vorstellung wird beginnen. Bis dahin müssen wir fertig sein. Das sind entscheidende Unterschiede zu gesamtgesellschaftlichen Debatten. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass üblicherweise, wenn ich die Eins eines Taktes gebe, man dann auch die Eins spielt. Aber wie man sie spielt, wie man sie ausfüllt, das ist dann eben doch, und das hört man auch, abhängig davon, wie jeder Einzelne im Orchester gerade das spürt. Und Orchester, die gezwungenermaßen, ohne dass sie das selber so spüren würden, eine bestimmte Stelle spielen, daran wird das Publikum keine Freude haben. Ich glaube, man hört sofort, ob ein Ensemble, ein Orchester, ein Chor, ein Solistenensemble, ob sie tatsächlich erfüllt sind von dem, was sie tun. Und darum geht es eigentlich, auch in meiner Arbeit als Dirigent, das herauszukitzeln und alle spüren zu lassen.
Und sie schonen sich da ja auch nicht selbst. Also es gibt ja eigentlich Co-Repetitoren, aber es gibt auch Einzelproben beim GMD selbst. Also dafür sind Sie bekannt, Cornelius Meister. Ja, dass Sie sich da selber reinknien. Stuttgarter Vorarbeiter wurden Sie da schon mal genannt in der Presse.
Ja, es ist ja ein Missverständnis, dass bei einer Opernaufführung der Dirigent sozusagen das Orchester dirigieren würde und alles andere wäre irgendwie davon unabhängig. Also insbesondere das Gesangsensemble. Ja, also man ist als Dirigent auch für das Orchester und in besonderer Weise für das Orchester zuständig, aber natürlich bei einer Oper in genau gleicher Weise dafür, dass das gesamte Ergebnis musikalisch, zu dem bei einer Oper ja nun mal die Solistinnen und Solisten in besonderer Weise dazugehören, stimmig ist. Und deswegen ist es für mich das Normalste der Welt und war auch zu Zeiten von Gustav Mahler von Arturo Toscanini das Selbstverständlichste, dass der Dirigent natürlich selber am Klavier spielend mit Sängern gearbeitet hat. Das ist dann teilweise ein bisschen aus der Mode gekommen, weil ja auch nicht jeder Dirigent heutzutage Klavier spielt. Noch vor einigen Jahrzehnten war das ja, also das ging ja gar nicht ohne. Und ich muss schon auch sagen, also die direkte Beziehung zu den Sängern, die direkte musikalische Beziehung zu Sängern, die ich ja nur herstellen kann, wenn ich selber auch ein Instrument dabei spiele und nicht bloß mit meinem Arm irgendwie mich bewege und vielleicht etwas sage, die ist schon ganz entscheidend. Wir merken das jetzt auch gerade, wenn wir meinetwegen den Ring des Nibelungen vorbereiten. Also ohne die tägliche, stundenlange Arbeit mit dem Gesangsensemble, also das ginge ja gar nicht.
Inwieweit können Sie sich denn auch konzeptionell einbringen? Also ich denke an einen speziellen Abend auch noch in der Zeit der Pandemie. Das war, denke ich, an Deutschland mit dem aus Stuttgart stammenden Rapper Max Herre mit seiner Frau Joy Delalani und mit Cornelius Meister am Klavier. Das war ja ein Öffnen der Oper auch in eine ganz andere Musiksparte hinein. Ist das auch Teil Ihrer Arbeit, die Sie so definieren als GMD?
Tatsächlich, einen Großteil meiner Tageszeit verbringe ich damit, nachzudenken und zu überlegen, was könnten wir auf die Bühne bringen, wie könnten wir es auf die Bühne bringen, dann in einem sehr engen Kreis zu sprechen, natürlich mit Viktor Schoner als Intendant, Ingo Gerlach, unser Chefdramaturg, gehört da unbedingt auch dazu, der Nachfolger von Sergio Morabito. Und Ziel ist tatsächlich, alle diejenigen, die Oper seit langem lieben, allen denjenigen auch in Zukunft herausragende Abende zu geben und allen denjenigen, die eben Oper noch nicht für sich kennengelernt haben, vielleicht auch aus der eigenen Biografie heraus gar nicht wussten, dass man bei uns in den Littmannbau, in die Staatsoper Stuttgart, einfach so reingehen darf abends und es kostet auch gar nicht mehr als eine Kinokarte und man muss auch nicht ein Smoking anhaben. Also allen denjenigen eben auch vielleicht die Sorge zu nehmen. Und wenn das dann gelingt mit solchen Abenden wie, denke ich, an Deutschland, dann freut uns das sehr. Das eine darf das andere nicht ausschließen.
Sie sprechen jetzt immer von uns, also Sie nehmen das Team da mit. Ja. Jetzt bleibe ich mal bei Ihnen, weil Sie sind ja auch im Kreis der 100 Köpfe morgen. Sie sind ausgezeichnet als Maestro der Zukunft, also gehören auch in diesen Künstler-Elite-Kreis. Da verbindet man ja etwas damit. Also ich verbinde jetzt mal die Frage damit, wie stellen Sie sich das denn überhaupt vor in Zukunft, Oper? Ja. Gibt es die in der Form noch?
Ja, also da bin ich ganz überzeugt. Es ist immer ganz lustig, Artikel zu lesen von vor 30 Jahren, wo dann stand, morgen ist die Oper tot und vor 50 Jahren stand auch, morgen ist sie tot und vor 10 Jahren auch.
Wird übrigens über das Musical auch immer geschrieben.
Genau, also nein, es geht darum, sich stetig weiterzuentwickeln. Natürlich eine Kunstform, die ausschließlich das perpetuiert und nichts Neues dazu beiträgt, auch sozusagen den Kontakt zur Lebenswirklichkeit verliert, die wird es schwer haben. Aber diese Gefahr sehe ich bei der Oper überhaupt nicht. Vielleicht in einigen Opernhäusern, einigen wenigen Städten weltweit, die tatsächlich Oper als etwas rein Museales begreifen. Da mag diese Gefahr bestehen, ja. Aber also hier in Baden-Württemberg gibt es ja nun eine ganze Reihe von herausragenden Opernhäusern, Konzertorchestern, aber halt auch die Chorkultur. Also nein, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Mhm.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit inhaltlich. Jetzt geht es natürlich auch um Räume. Sowohl das Opernhaus Stuttgart als auch die Liederhalle, also das Konzerthaus Stuttgart, sind in die Jahre gekommen. Sie sind der Mann der Zukunft. Sie werden es noch erleben, dass der altehrwürdige Littmann-Bau saniert ist, dass es ein Konzerthaus, ein neues in Stuttgart geben wird, vermutlich. Sind da Gebäude wie die Elbphilharmonie zum Beispiel, sind die die Vorbilder? Also wird das alles neu zu denken sein?
Diese Sanierungsfragen und auch Neubaufragen sind ja hochspannende Stadtentwicklungsfragen eigentlich, auch Denkmalschutzfragen. Die Liederhalle Stuttgart ist ja nun etwa 60 Jahre alt, aber schon sozusagen ein Denkmal, nicht? Also deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig ist, dass Gebäude wie eben der Littmann-Bau, die Staatsoper Stuttgart, erhalten bleiben für künftige Generationen. Und bei den Konzerthäusern wiederum, ja, Sie haben es angesprochen, es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Typen. Es gibt einmal diese sogenannte Schuhschachtelform, der Wiener Musikverein, aus dem jedes Jahr das Neujahrskonzert in die Welt gesendet wird, ist ein berühmtes Beispiel dafür, hervorragende Akustik, aber eben das Publikum sitzt im Prinzip hinter dem Dirigenten, oder aber der sogenannte Weinberg, wichtiges Beispiel, die Berliner Philharmonie oder eben die Elbphilharmonie jetzt auch in Hamburg. Es sind zwei verschiedene Typen. Ich glaube, man sollte da nicht entweder oder, also sprich, das eine ist gut, das andere ist schlecht sagen, sondern das sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Natürlich hat der Weinberg Nachteile, wenn ich einen Sänger hören möchte und plötzlich hinter ihm sitze. Da kommt man an Grenzen, aber er hat auch viele Vorteile.
Also, wenn man das nochmal zusammenfasst, Sie werden beides erleben, wie auch immer es sein wird, auch das Konzerthaus hier in Stuttgart. Vielleicht nochmal zurück auf Corona zu gehen. Hat diese Pandemie auch dazu beigetragen, dass man sich in der Stadt ein bisschen mehr vernetzt hat, also mit den anderen Ensemble der Stadt, also mit den Philharmonikern, aber auch zum Beispiel mit dem SWR-Sinfonieorchester, Theodor Kurenzis?
Ja, ja, das ist ja wirklich ganz toll, dass es hier in Stuttgart so unterschiedliche Kulturpersönlichkeiten gibt und wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Ich finde das ganz großartig, dass es eben mit dem SWR-Sinfonieorchester, mit den Philharmonikern, mit Dan Ettinger, mit Theodor Kurenzis wirklich Weltstars hier in der Stadt gibt, die alle ein ganz eigenes Profil haben. Und gerade weil sie eben so eigenständig sind, gibt es einen sehr, sehr, ja, ich glaube, man kann vielleicht sagen, einen Austausch in gegenseitiger Bewunderung so.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Oper gesprochen und über Ihre Arbeit an der Oper. Kommen wir ganz kurz einmal auf die aktuelle Spielzeit. Also da gibt es einmal das Konzertprogramm, bei dem Sie selbst den Mozart-Zyklus dirigieren werden. Und auf der Opernbühne steht ein ganz großes Projekt, nämlich Wagners Ring, nach 2000, also nach 20 Jahren, nach über 20 Jahren, das erste Mal wieder hier in Stuttgart. Der letzte Ring lief unter Opernintendant Klaus Zehlein 1999-2000. Und unter seiner dramaturgischen Ägide zum ersten Mal wurde jeder Abend des Opernzyklus von einem anderen Regieteam betreut. Beim dritten Stuttgarter Ring war der GMD Lothar Zagrosek und jetzt ist es Cornelius Meister. Was bedeutet es für Sie, hier den Ring zu dirigieren in Stuttgart?
Dieser Begriff Winterbayreuth stammt ja aus der Zeit, als Wieland Wagner, der berühmte Regisseur, in Stuttgart die Werke seines Großvaters inszeniert hat. Den Ring des Nibelungen hier in Stuttgart auf die Bühne zu bringen, ist tatsächlich deswegen eine besondere Aufgabe, auf jeden Fall. Auch deshalb, weil 1912 das Opernhaus ja mit Lohengrin, also mit einem anderen Werk Richard Wagners, eröffnet wurde. Nun, wir haben dieses Mal nicht nur 4 Regieteams, sondern sogar 6, denn Reingold mit Stefan Kimmich und seinem Team, dem Stuttgarter Stefan Kimmich, Walküre, aber eben mit 3 verschiedenen Regieteams, pro Akt ein eigenes Team. Das entstammt dem Gedanken, der Ring des Nibelungen ist ein so riesiger Kosmos, dass also jede Inszenierung vielleicht einige wichtige Aspekte, hoffentlich einige wichtige Aspekte einfangen kann, aber notwendigerweise andere Aspekte weniger stark beleuchten muss. Das liegt in der Natur der Sache. Das als Grundlage genommen, dass der Ring des Nibelungen aber ganz offensichtlich so viele Facetten hat, was alles gleichermaßen irgendwie auch wichtig und in diesem Stück drin steckt. Aus diesem Ansatz kam dann eben der Gedanke auf, dass man doch tatsächlich auch das nicht verhuscht und nicht vertuscht, sondern ganz offensiv damit umgeht, dass man unterschiedliche Blickweisen innerhalb dieses Werkes vereint. Ein Experiment.
Und es gibt ein Wiederhören und Sehen, aber tatsächlich mit einer Inszenierung aus dem Jahre 2000, nämlich Jossi Wieler, Sergio Morabito und Anna Fibrock, also dem Dream Team der Siegfried.
Ja, unbedingt. Das ist uns auch ganz wichtig. Zum einen, ja, das sind ja herausragende Arbeiten. Wir haben das Glück, dass eben in der Oper Inszenierungsarbeiten ja nicht vergehen, sondern bleiben, so lange, wie man sie eben immer wieder aufnimmt und mit neuem Leben erfüllt. Zum anderen aber dieser Versuch, 6 Regieteams mit dem Ring des Nibelungen zu betrauen, schließt auch eine zeitliche Verknüpfung mit ein. Also mit dem Siegfried kommt auch ein Zeitsprung dazu, denn wir sollten aus meiner Sicht nicht so arrogant sein zu behaupten, dass alles Alte irgendwie vergangen und nicht mehr relevant wäre. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig und notwendig, dass wir uns immer wieder auch mit Vergangenem beschäftigen, was aber eigentlich nicht vergangen ist. Also das gilt für mich nicht nur für die Kunst, sondern generell für Lebensfragen. Also man muss nicht immer alles wieder von null auf neu überdenken. Es gab manchmal Denker in der Vergangenheit, die schon recht weit vorgedrungen waren.
Was heißt es aber persönlich für Sie? Also es gibt ja tatsächlich diesen kleinen roten Faden, oder Sie können mich korrigieren, vielleicht ist es ja auch ein dicker roter Faden, Wagner im Leben des Cornelius Meister.
Ja, ja.
Üben Sie da schon für Bayreuth?
Also erstens übe ich tatsächlich nach wie vor täglich in allem, was ich tue. Und ja, wenn ich abends nach Hause komme, dann geht mir ja die Musik in meinem Ohr nach wie vor herum. Und insofern, ja, alles, was ich tue, tue ich hoffentlich nicht zum letzten Mal. Mir macht das einfach unglaublich großen Spaß, auch Wagner zu dirigieren. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die letzte Note dirigiert habe, eigentlich schon darauf, dann am nächsten Tag wieder von vorne anzufangen.
Sie haben jetzt das Stichwort geliefert. Wenn ich dann abends nach Hause komme, dann geht die Musik ist noch im Ohr. Aber da wartet ja eine Familie auf Sie.
Ja, die leider manchmal schon schläft.
So, wie alt sind die Kinder? Zwillinge?
Zwillinge, sie sind 14 und der dritte ist 10.
Und alle mit dem Meistergen ausgestattet, sprich, also wie viele Instrumente werden in der Familie Meister mittlerweile gespielt?
Ui, da muss ich tatsächlich zählen. Aber es gibt einige Hauptinstrumente. Also jedes unserer Kinder spielt ein Hauptinstrument. Aber wir wechseln auch manchmal und es gibt viele Ausdrucksmöglichkeiten in der Musik.
Ihre Frau ist ja auch, wie gesagt, Sängerin, ja. Katharina Seltschop-Meister, wie Sie, Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Wie ist das? Hat sie jetzt sozusagen ihr Leben auf die Familie eingestellt oder kann sie das auch verbinden mit ihrer Profession?
Ja, Gott sei Dank. Also ich glaube, da würde ich auch nicht glücklich werden, wenn ich den Eindruck hätte, dass meine Frau und die Mutter unserer Kinder sich selber nicht vollkommen entfalten könnte. Nein, sie hat seit vielen Jahren sogar auch ein eigenes Kindermusiktheater gegründet, noch zu Heidelberger Zeiten. Sie geht einmal die Woche in einen Kindergarten, weil ihr eben auch die musikalische Früherziehung und dieses von, ja, man kann sagen, von Geburt an mit der Musik in Berührung gebracht werden, so sehr am Herzen liegt. Und sie kommt da strahlend zurück, manchmal auch ein bisschen heiser, wenn die Kinder laut waren, aber das erfüllt sie sehr und sie gibt selber auch Gesangsunterricht und singt aber natürlich selber, also nein, sie ist sehr aktiv.
Wie war das eigentlich in Zeiten von Corona, also beim Lockdown von Schulen, wurde dann in der Familie Meister noch mehr Musik gemacht oder musste Vater Meister dann ein paar Mathestunden mehr geben?
Wir haben zu anderen Zeiten Musik gemacht, also es kam durchaus vor, dass eins unserer Kinder morgens aufgestanden ist und dann halt nicht als erstes die Matheaufgaben gemacht hat, sondern dann haben wir vielleicht erstmal Musik gemacht, was durchaus dann auch positive Auswirkungen auf die Matheaufgaben hatte. dieser starre Zeitplan, den man natürlich haben muss, das Schulsystem kann ja gar nicht anders funktionieren, als dass irgendwie alle zur gleichen Zeit morgens kommen. Aber für uns war das auch sehr angenehm, dass man individuell das gestalten konnte. In einem Musikerhaushalt in der Tat sozusagen sind die Zeiten, auch was das Wochenende zum Beispiel anbelangt, wenn ich Samstag oder Sonntag ganz selbstverständlich, ja, man kann sagen, zur Arbeit gehe. Ich empfinde es nicht so, aber natürlich verlasse ich das Haus und gehe zum Dirigieren. Da ist es sehr schön, wenn die Familie dann auch diese Freiheit und Flexibilität empfindet.
Und es gibt ja auch beim Vater zumindest Gastdirigate, die mal kurz über den Teich fliegen bedeuten. Mhm. Das heißt also, Familie immer dabei oder ist jetzt Standort ist Stuttgart?
Unbedingt.
Das zu Hause?
Ja, also das handelt, das hält ja jeder ein bisschen anders. Wir haben für uns entschieden, weil wir nach wie vor glauben, dass das für uns irgendwie so am schönsten ist, dass ich üblicherweise alleine reise und üblicherweise auch nicht allzu lang am Stück. Natürlich ein Gastspiel an der Metropolitan Opera in New York, das lässt sich nicht vermeiden, dass das dann ein paar Wochen am Stück ist. Aber sonst bemühe ich mich tatsächlich lieber kurz und häufiger weg zu sein. Aber wir haben schon auch immer das Ziel gehabt, dass wir in den Schulferien, manchmal haben wir es auch tatsächlich ganz bewusst so legen können, gemeinsam gereist sind. Also ich erinnere mich an eine wunderbare Woche auf Island, wo ich in Reykjavik dirigiert habe. Wir hatten immer nur Vormittagsproben, ein paradiesisches Leben und sind danach dann, und es war ja, also im September war es war hell bis abends um 11, also im frühen September war es. Das war wunderbar oder eine Woche in Washington zusammen, da bemühen wir uns schon.
Und was sagt Vater Cornelius, wenn dann die Zwillinge kommen, sagen, nach der mittleren Reife ist Schluss?
Ich freue mich, wenn Jugendliche, wenn sie die Reife haben, selbstbestimmt ihr Leben gestalten. Es ist notwendig, gerade in der heutigen Zeit, dass Kinder frühzeitig lernen, welchen Quellen kann ich vertrauen bei Medien, welchen Quellen kann ich weniger vertrauen, wo hole ich überhaupt meine Informationen her, vielleicht nicht nur aus einer bestimmten Quelle, aus einem bestimmten Medium. Das sind Dinge, die Kinder und Jugendliche lernen sollten, damit sie dann eigenständig ihre Entscheidungen fällen können, egal ob sie 14, 16, 18 oder auch 23 sind.
Also nicht alles anders machen als der Vater.
Ich hoffe, Sie machen ganz vieles anders als ich, denn ich würde nicht behaupten, dass ich alles immer richtig gemacht hätte in meinem Leben.
Cornelius Meister, wir hatten ja schon drüber gesprochen, über diese Langzeitstudie, an der Sie ja dann als Kind und Jugendlicher teilgenommen haben. Und da war die letzte Frage, die Ihnen gestellt wurde, allen vier hellen Köpfen, um die es damals ging. Was ist der Sinn des Lebens? Erinnern Sie sich noch, was Sie gesagt haben?
Oh Gott, nein.
Ich bin auf der Suche nach ihm, aber ich glaube nicht, dass ich ihn irgendwann einmal vollständig finden werde. Cornelius Meister.
Würde ich immer noch dazu stehen, ja. Das hängt aber vielleicht auch mit so einer, auch theologischen Frage zusammen. Also ich glaube schon, dass der Erkenntnishorizont für uns Menschen einfach seine Grenzen hat so. Also ich hoffe, dass wir diese Grenzen immer weiter verschieben können und bin beeindruckt, was sowohl die Geistes- wie auch die Naturwissenschaften leisten. Unglaublich, was wir heute wissen, was wir noch vor einigen Jahren nicht wussten. Und unglaublich, was es an Computertechnologie gibt, die uns auch zugutekommt, die wir noch vor einigen Jahrzehnten überhaupt gar nicht hatten. Aber wir sollten nicht so arrogant sein zu denken, dass wir als Menschen die Erkenntnis hätten. So, das Streben danach ist etwas sehr Gutes. Aber wir müssen anerkennen, vielleicht ist das alles ganz anders, als wir denken, so wie es wahrscheinlich auch ganz anders ist, wie eine Ameise sich die Welt vorstellt oder ein Hund oder eine Pflanze. Also nur weil wir Menschen sind, bedeutet das ja nicht, dass wir alles wüssten.
Und was die Zukunft betrifft, Sie fahren ja nicht nur Fahrrad, weil es sportlich fit hält, sondern auch aus Überzeugung, dass man damit etwas Gutes für unseren Planeten tut. Und das ist ja dann auch wieder der Blick in die Zukunft.
Ja, das ist ja eine sehr einfache Art, dazu beizutragen, dass ich halt tatsächlich mein Fahrrad nehme. Ja, ich glaube, wir müssen schon uns darüber bewusst sein, die Menschheit kann nicht ewig so weiterleben, wie sie das tut. Das wird einfach nicht gehen.